Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die beiden gestern entdeckten Sprengsätze in Luftfrachtpaketen waren funktionsfähig. Eine Untersuchung des britischen Innenministeriums ergab, dass die in London gefundene Bombe das Flugzeug zum Absturz gebracht hätte, wenn sie in der Luft explodiert wäre. Inzwischen wurde bekannt, dass das Paket in Deutschland umgeladen wurde, bei UPS auf dem Flughafen Köln-Bonn. Die beiden Sendungen kamen aus dem Jemen, der als Rückzugsgebiet der Terrorgruppe Al-Qaida gilt.
Alles weist in den Jemen. In Sanaa am Flughafen untersuchen die Sicherheitsbehörden mindestens 2 Dutzend weiterer Pakete, ob auch sie Sprengstoff enthalten. Es wird mehr und mehr deutlich, dass wohl Al-Qaida eine Sicherheitslücke suchte. Frachtflieger, weit weniger kontrolliert als Passagierflugzeuge. In Washington reagierte der Präsident prompt und stufte die Bombenfunde in Dubai und England vom Vortag als eine glaubhafte terroristische Bedrohung ein. Wir wissen, dass Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel und eine Terrorgruppe, die im Jemen Unterschlupf hat, Angriffe auf unser Land, unsere Bürger und Alliierten plant. Von Jemen aus waren die 2 Pakete auf die Reise gegangen Richtung Chicago, an jüdische Einrichtungen gerichtet. Die in Computerdruckern gefundene weiße Substanz PETN, eine hochexplosive Chemikalie, wie Al-Qaida sie zum Bombenbau nutzt. Al-Qaida versucht immer wieder, unser System zu testen, aber dank einer wirklich guten Zusammenarbeit mit den Saudis ist es gelungen, weltweit diese Pakete aufzuspüren. Die Sicherheitsvorkehrungen hierzulande werden jetzt verschärft und alle Frachtbewegungen aus dem Jemen in den letzten Wochen genauestens untersucht.
Vielleicht ist der Zeitpunkt kein Zufall. Die Welt guckt in diesen Tagen nach Amerika. Am Dienstag wird hier das Parlament gewählt. Dem Präsidenten geben die Bombenfunde die Chance, sich dem Wahlvolk noch einmal als handfester Krisenmanager zu präsentieren.
Bei den Wahlen droht Obamas demokratischer Partei ein Dämpfer. Nach den Umfragen muss sie damit rechnen, dass sie ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verliert. Dann müsste Obama politische Zugeständnisse an die Republikaner machen. Außerdem werden in den heller eingefärbten Bundesstaaten auf dieser Karte die Senatoren neu gewählt. In dieser Parlamentskammer ist die Mehrheit der Demokraten etwas größer. In Washington findet zur Stunde eine Großkundgebung von Sympathisanten der Demokraten statt.
Es waren nicht wenige. Mithin eine erfolgreiche Gegenkundgebung, wenn man so will, nachdem zuletzt die ultrarechte Tea Party hier aufmarschiert war. Restore Sanity, so das Motto frei übersetzt, lasst uns wieder den Verstand einschalten. Diese Beschimpfungen, als seien alle anderen Sozialisten, Kommunisten, was soll das? Meinungsunterschiede sollte man anders austragen können als die, sagt sie. Diese Leute repräsentieren nicht ganz Amerika, sagt er. Unterdessen rief der Präsident in Philadelphia seine Anhänger auf, als Wahlkämpfer alles zu geben, denn es sei nötig. Es war wegen euch, so Obama, damit ihr als Studenten bei der Familie krankenversichert bleibt. Und damit die Versicherer niemanden mehr kündigen können, nur weil er krank wird. Beides waren Kernpunkte seiner Gesundheitsreform. Die Einheizer in Washington gelten eher als Comedy-Stars. Vor allem der Journalist und TV-Entertainer Jon Stewart, der die Konservativen fast täglich auf die Schippe nimmt. Und so tun es ihm hier viele nach. Wir wollen nicht unser Land zurückstand, nicht nur hier. Wir wollen, dass es vorankommt.
Seht her, Amerika ist nicht die Tea Party. Das ist die Botschaft des Tages hier. Was sie im Land bewirkt, ist offen. Die meisten Amerikaner sind weder Tea Party-Anhänger, noch sind sie Obama-treu. Wen sie wählen, wenn sie denn wählen, das vor allem wird die Wahl entscheiden.
Der CSU-Parteitag in München stand heute im Zeichen der Zuwanderungsdebatte. Parteichef Seehofer nutzte seine programmatische Rede am Schlusstag, um das CSU-Profil zu schärfen. Wenige Tage vor dem Integrationsgipfel bei Kanzlerin Merkel. Zuwanderer, so forderte er, müssten sich an der deutschen Leitkultur orientieren. Der Parteitag beschloss einen 7-Punkte-Plan, der eine härtere Gangart in der Integrationspolitik zum Ziel hat.
Sie zollen ihm Respekt. Horst Seehofer wirkt erleichtert. 5 Minuten dauert der Applaus. Die Delegierten haben den Parteitag nicht zu einem Duell Seehofer zu Gutenberg werden lassen. Seehofer bezeichnet die CSU als Dialogpartei. Dies habe die kontroverse Diskussion über eine Frauenquote gezeigt.
Die CSU, das hat sich in diesen Tagen und Stunden gezeigt, sie ist lebendig, sie strotzt vor Kraft, hört im Einzelfall auf, sich selbst anzuklagen und selbst zu geißeln. Seid stolz auf das, was wir gemeinsam leisten für unsere Menschen und für unser Land.
Analytisch besonnen, erst gegen Ende seiner Rede kämpferisch. Seehofer grenzt sich scharf gegenüber den Grünen ab. Ansonsten versucht er, die Seele der Partei über die Integrationsdebatte anzusprechen. Er fordert ein glühendes Bekenntnis zu einer deutschen Leitkultur.
Der Wertekanon für unsere Gesellschaft ergibt sich aus unserem Grundgesetz. Das Grundgesetz ist christlich orientiert mit jüdischen Wurzeln und geprägt von Humanismus und Aufklärung. Es ist nicht islamisch geprägt. Und das muss auch so bleiben. Und wir lassen kein Umkehren der Maßstäbe zu, liebe Freunde.
Die Partei folgt ihm und stimmt im Leitantrag gegen unkontrollierte Zuwanderung. Seehofer sagt, er sei kein Rechtspopulist, sondern greife die Sorgen der Mehrheit auf. Auf diesem Parteitag macht Seehofer niemand seine derzeitige Führungsrolle streitig, obwohl es kürzlich noch parteiintern Kritik an seinem Politikstil gab.
Der Schlussapplaus für Seehofer fiel stärker aus, als viele Beobachter erwartet hatten. Dennoch war dies ein mühsamer Parteitag für ihn und die Durchsetzung der Frauenquote ein riskanter Kraftakt. Seehofer konnte sich behaupten. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Debatte um seine mittelfristige Ablösung durch zu Guttenberg weitergeht.
Bundestagspräsident Lammert hat sich mit einem Appell in den Streit über das Bahnprojekt Stuttgart 21 eingeschaltet. Regierungen und Behörden müssten der Versuchung widerstehen, zu beweisen, sie seien stärker als das Volk, sagte der CDU-Politiker dem Berliner Tagesspiegel. Umgekehrt sollten Demonstranten nicht versuchen, den Rechtsstaat an seine Grenzen oder darüber hinaus zu führen. In Stuttgart versammelten sich erneut mehrere tausend Gegner des Bahnprojekts. Sie demonstrierten für mehr Investitionen in Kultur und Bildung.
Sie gehen weiter auf die Straße. Sie lassen sich nicht von ihrer wöchentlichen Demonstration abhalten. Daran ändern auch die Schlichtungsgespräche nichts. Diese werden zwar von den Stuttgart 21-Gegnern mit hohem Interesse beobachtet. Ein Grund, zu Hause zu bleiben, sind sie allerdings nicht.
Ich denke, solange keine wirklichen Antworten da sind, halte ich es auch für richtig, dass weiter demonstriert wird.
Es wird einen Schlichtspruch geben. Die Frage ist, zu welchen Gunsten der ausgelegt wird. Wir werden aber weitermachen bis März auf jeden Fall.
Kultur statt Größenwahn, das war das Motto der Kundgebung. Bis heute, so die Veranstalter, könne man nicht sicher sein, ob die Kosten nicht weiter explodierten.
Weil es ist ja genau das, was die Leute so wütend macht, dass sie immer wieder hingehalten werden, immer wieder nicht die wirkliche Wahrheit auf den Tisch bekommen und man nur stückchenweise mitkriegt das Gefühl, da stimmt was nicht. Die rechnen die Kosten runter und den Nutzen hoch.
Und fast gleichzeitig gab es noch eine Demonstration gegen ein Bahnprojekt im südbadischen Kenzingen. Hierher hatte sich Bahnchef Grube aufgemacht. Er wollte die Bevölkerung informieren über den geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Basel.
Ich möchte kein zweites Stuttgart 21. Viertens möchte ich zeigen, dass man auch anders planen kann, dass man in einer Phase, wo es noch möglich ist, auch die Bevölkerung mit einbeziehen kann.
Am Abend dann plötzlich Bewegung im Stuttgarter Schlossgarten. Etwa 20 sogenannte Parkschützer, die an der Schlichtung nicht teilnehmen, klettern über den Bauzaun am Bahnhof und pflanzen Bäume. Unser Park, rufen sie, und werden nach einigen Rangeleien von der Polizei abgedrängt.
Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim ist für seine Bemühungen um den Frieden im Nahen Osten ausgezeichnet worden, mit dem Preis des Westfälischen Friedens. Barenboim, er ist Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, engagiert sich seit Jahren für junge Musiker im Nahen Osten. Ein von ihm gegründetes Orchester führt Juden, Christen und Muslime aus der Region zusammen.
Seine Macht ist die Musik. Daniel Barenboim, weltbekannter Dirigent, Pianist und Streiter für die Aussöhnung im Nahen Osten. Barenboim erhalte den Preis für sein Lebenswerk sowie für seine Verdienste um die Annäherung von Israelis und Palästinensern, so die Jury. Der 65-Jährige teilt sich die Auszeichnung mit dem von ihm gegründeten Orchester Westöstlicher Divan.
Junge Menschen, deren Eltern sich unversöhnlich gegenüberstehen, greifen unter ihrer Leitung gemeinsam zum Instrument. Sie setzen Musik der Sprachlosigkeit entgegen.
In dem Orchester spielen junge Musiker aus Israel, den Palästinensergebieten und arabischen Staaten zusammen. Eine kosmopolitische Kulturinitiative, die im Kleinen zeige, so Barenboim, dass das friedliche Miteinander von Israelis und Palästinensern möglich ist.
Der Tag fängt an mit der Probe um 10 Uhr. Um 5 vor 10 schreien sie alle auf den anderen. Und das und du hast das gemacht und du hast das andere gemacht. Und dein Land und deine Armee und deine Terroristen und so, so, so. Und plötzlich, es wird ein A gegeben von einem Oboe. Und alle nehmen das gleiche A.
In seiner Dankesrede mahnte Barenboim eine schnelle Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten an. Er sei überzeugt davon, der Frieden ist machbar.
Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt seine Erfolgsserie fortgesetzt. Nach dem 3:1-Sieg beim FC St. Pauli sind die Hessen jetzt Tabellendritter. In der kommenden Nacht endet in Europa die Sommerzeit. Um 3 Uhr werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt auf 2 Uhr. Dadurch wird es morgens wieder früher hell, aber nachmittags auch früher dunkel.
Strahlender Sonnenschein zum Auftakt der Skisaison. Auf der Zugspitze wurden heute die ersten Lifte in Betrieb genommen. Die Wintersportfreunde können sich auf Deutschlands höchstem Berg über 90 cm Schnee freuen. Etwa 2000 Ski- und Snowboardfahrer sowie Rodler waren schon am ersten Tag der Saison auf der Piste. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 31. Oktober.
Milde Luft strömt zu uns nach Deutschland. Tiefs beeinflussen morgen vor allem den Westen in Form von Wolkenfeldern. In der Nacht ist es unterschiedlich bewölkt. Im Norden und Westen kann es hier und da etwas regnen. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag in der Osthälfte Sonne und Wolken, sobald sich der Nebel gelichtet hat. In den westlichen Landesteilen überwiegen die Wolken, stellenweise regnet es etwas. Der Wind wird schwach bis mäßig, aus Ost bis Südost, bei Föhn in den Alpen muss mit Sturmböen gerechnet werden. Heute Nacht 9 Grad an den Küsten und 1 Grad im Südosten, wo es für längere Zeit aufklart. Am Tag steigen die Werte an auf 10 Grad bei zähem Nebel, 17 Grad bei Föhn an den Alpen. Die Aussichten. Am Montag ist es neben einigen Wolken- und Nebelfeldern teilweise freundlich und weitgehend trocken. Am Dienstag Wolken, Nebel und Sonne. Vor allem im Norden regnet es etwas. Am Mittwoch ist es im Norden sehr windig, sonst ändert sich das Wetter nur wenig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 21.50 Uhr mit Susanne Holz darin. Gefährliche Frachtspuren führen in den Jemen und schärfere Gangart. Die CSU will die Zuwanderung eindämmen.